Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Donnerstag, der 8. Oktober, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Mein Name ist Andreas Wurm.
Ich bin Malte Asmus.
Und das sind die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Steuerhinterziehung beim DFB, was wir wissen und wie die DFB-Spitze auf die Vorwürfe reagiert hat. European Tour beim Tour-Flaggschiff-Event in Wentworth am Start. Außerdem gratulieren wir einer Schwimmlegende, die bei Delfinen abgeguckt hat zum Geburtstag. Und wir erinnern an eine Schumi-Sternstunde im Ferrari. Aber vorher gucken wir zum Fußball und sportlich erstmal zurück auf das Länderspiel gestern Abend in Köln gegen die Türkei. Ein Freundschaftskick zweier B-Teams, der letztlich 3:3 endete. Deutschland verspielte dreimal eine Führung. Am Ende wieder nur ein Remis mit Gegentor in der Schlussphase. Das dritte Unentschieden schon in Folge. Und das war schon enttäuschend. Jogi Löw war es ja vor allem darum gegangen, ein bisschen was auszuprobieren mit Blick auf die EM, vor allem eben personell. Da standen ja auch einige neue Namen im Aufgebot und in der Elf. Einige kamen auch wirklich zum Einsatz. Und das bringt uns zu unserer Frage des Tages. Wer von den Frischlingen hat sich denn bei Löw aufgedrängt? Andreas, du warst als Stadionsprecher vor Ort, hattest den besten Überblick auf das Spiel und du hast uns den Aufsage gestern noch im Stadion eingesprochen. 40 Sekunden laufen.
Puh, da braucht man ehrlich gestanden auch nicht wirklich länger als 40 Sekunden. Drei Dubitanten wurden eingesetzt. Naja, wenn nicht gestern, wann dann? Florian Neuhaus von Anfang an, wie ich finde, auch völlig zu Recht. Dann Mo Dahoud und Jonas Hofmann allerdings eingewechselt und die konnten sich dann da auch nicht mehr sonderlich auszeichnen. Florian Neuhaus hat mir gut gefallen. Der hat sich natürlich auch dadurch bedingt, dass er in der Startelf stand, dann schon hervorgetan, nicht nur durch sein Tor in der 59. Minute, aber eben auch durch dieses Tor. Der hat das ordentlich gemacht, der war relativ furchtlos in seinem ersten Spiel. Es war insgesamt aber rumpelig, es war anfällig und es ist völlig unnötig. Wenn du dreimal führst, am Ende mit einem 3:3 in der Nachspielzeit nach Hause zu gehen. Ein ziemliches Durcheinander, wie ich fand. Viele Wechsel, aber hoffentlich ein paar Erkenntnisse für unseren Bundesjogi.
Die wird er gezogen haben. Ich kann eigentlich auch nur Florian Neuhaus herausheben. Insgesamt da schon einen Stab über Spieler zu sprechen nach so einem Spiel, finde ich auch recht schwierig. Damit neue Spieler sich auch positiv in Szene setzen können, brauchen sie schließlich ein gutes Umfeld, sprich eine gute funktionierende Mannschaft. Löw hatte aber nur eine Trainingseinheit, also viel zu wenig Zeit, um diese doch recht zusammengewürfelte Truppe dann auch richtig einzuspielen. Viele Ungenauigkeiten, Andreas hat es gesagt, kamen raus, vorne und hinten. Aber Neuhaus, der hat das gut gemacht. Sich immer wieder gezeigt, sich mit dem Tor zum zwischenzeitlichen 2:1 Lohn vor dem 2:2, da übersah der Schiri, dass er von Efecan gefoult worden war. Neuhaus traf an dem Gegentor keine Schuld, der darf auf jeden Fall wiederkommen. Die anderen Debütanten, Hofmann und Dahoud, die haben viel zu kurz gespielt, um sie wirklich zu bewerten. Ach ja, und Luca Waldschmidt, der hat das Siegtor gemacht. Finde ich auch eine gute Empfehlung für einen Backup-Stürmer. Von Julian Draxler trotz seines Tores, Havertz trotz Assist und Brandt hätte ich aber als Führungsspieler ein bisschen mehr erwartet.
Ja, und was glaubt ihr?
Wer hat sich aus eurer Sicht für eine schnelle Rückkehr qualifiziert? Wer darf in den Recall oder wer hat sich vielleicht auch schon rausgespielt? Kriegt von Löw leider kein Foto, keine Rose.
Ja, schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an folgende Nummer. An die 0331-298-5028. 0331-298-5028. Und ganz wichtig, bitte sendet an diese Nummer nur eine Sprachnachricht und beginnt diese Sprachnachricht mit den Worten Stand jetzt und eurem Namen, damit wir das Ganze zuordnen können.
Stand jetzt. Aktuell.
Bleiben wir noch beim Thema Nationalmannschaft und DFB. Das Länderspiel gegen die Türkei wurde ja von erheblichen Nebengeräuschen begleitet. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt wirft dem DFB nämlich Steuerhinterziehung in besonders schweren Fällen vor und suchte gestern nach Beweisen. Gestern hatte sie daher die Geschäftsräume des DFB und die Privatwohnungen von 6 ehemaligen und aktuellen DFB-Funktionären durchsuchen lassen. Mein Kollege Andreas Thies hat sich den Fall mal etwas genauer angeschaut. Andreas, worum geht's da genau?
Es geht um Folgendes. Der DFB soll Einnahmen aus der Bandenwerbung bei Länderspielen in den Jahren 2014 und 2015 nicht ordnungsgemäß versteuert haben. Dazu sollte man dann aber wissen, der DFB hatte in dem Zeitraum die Werbeflächen eigentlich an die Schweizer Agentur Infron verpachtet. Allerdings hat er sie offenbar verpachtet mit Auflagen. Der Vorwurf gegen den DFB lautet, Infron soll vorgeschrieben worden sein von Seiten des DFB, an wen die Werbefläche verkauft werden durfte und an wen nicht. Wer also Werbung darauf abbilden durfte. Der Vermarkter konnte also die Werbefläche nicht frei verkaufen, hatte keinerlei Handlungsspielraum.
Diese aktive Einflussnahme des DFB, wenn es sie denn so gab, habe jetzt steuerrechtliche Auswirkungen, so sieht es die Behörde. Andreas, welche Auswirkungen sind denn das?
Naja, ganz vereinfacht gesagt, wenn der DFB aktiv mitgewirkt haben sollte, wäre diese Einnahme aus Verpachtung nicht mehr steuerfrei, wie es für einen eingetragenen Verein eigentlich sonst gelten würde. Steuerrechtlich wäre eine Verpachtung da, der sogenannten steuerfreien Vermögensverwaltung zuzurechnen. Die Einnahme wäre aber als Teil oder sei aber als Teil des steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs zu bewerten. Da der DFB ja aktiv Einfluss genommen hatte, also hätte der DFB die Einnahmen auch voll versteuern müssen. So sieht es die Steuerbehörde. Es geht da immerhin um 4,7 Millionen Euro, die demnach fälschlicherweise nicht versteuert wurden. Laut Vorwurf übrigens voller Absicht und wieder besseren Wissens. Einzig, um dem DFB einen steuerlichen Vorteil zu verschaffen.
Schwere Vorwürfe, die jetzt natürlich untersucht werden. Die Hausdurchsuchung übrigens, die fanden statt bei Ex-DFB-Präsident Reinhard Grindel in Rothenburg an der Würme, bei Ex-DFB-Vize und BVB-Boss Reinhard Raubeil in Herdecke, bei DFB-Vize Rainer Koch, bei Ex-Generalsekretär Helmut Sandrock, bei Schatzmeister Dr. Stefan Osnabrücke und bei Generalsekretär Friedrich Curtius. Wir wollen an dieser Stelle aber auch nicht zu viel spekulieren, nur mal die Fakten einmal ordnen. Aber natürlich hatten diese Vorwürfe aus der Vergangenheit beim DFB, geht ja um Vorgänge aus dem Jahr 2014 und 2015, für einigen Wirbel gesorgt. Andreas Wurm, du warst ja gestern vor Ort in Köln, hast ein bisschen was mitgekriegt.
Das war für alle Beteiligten gestern Morgen dann schon eine sehr, sehr ungewöhnliche Situation, wie man sich vorstellen kann. Denn alle, die sozusagen mit der Organisation eines Länderspiels beschäftigt waren, auch fürs Protokoll zuständig waren und der Präsident selbst, die waren natürlich alle schon in Köln vor Ort und dann platzte auf einmal um kurz nach 9 Uhr morgens die Bombe sozusagen. Es waren alle beim Frühstück zusammen, nachdem es morgens schon Meetings gab und dann frühstückt man ein bisschen später gemeinschaftlich und dann ploppte das Ganze auf. Kurioserweise hat das ganze Team, selbst der Präsident, aus der Presse erfahren. Denn die Bild-Zeitung, muss man sagen, war ja da federführend und hat sehr ausführlich darüber berichtet und hat vor allem sehr detailliert gesagt, was überhaupt die Vorwürfe sind. Denn das haben die Mitarbeiter an der Otto-Fleck-Schneise in Frankfurt morgens überhaupt nicht gewusst. Denn die Steuerfahnder kamen rein in einem sehr, sehr großen Aufgebot. Es war von 200 Leuten die Rede, wobei da sicherlich auch die integriert sind in dieser Zahl, die dann auch die Protagonisten der ganzen Geschichte offensichtlich in ihren Wohnhäusern besucht hat oder an ihren Wohnorten besucht hat. Und an der Otto-Fleck-Schneise war es so, dass die Steuerfahnder da reinkamen und haben sie natürlich alle damit überrumpelt und die Mitarbeiter konnten gar nichts mehr machen, waren arbeitsunfähig. Genau das wollten ja dann auch die Steuerfahnder. Und das hatte auch eine Auswirkung auf die Arbeit hier bei uns in Köln. Denn es wurden auch alle Zugänge gesperrt. Das bedeutet, man konnte nicht mehr auf das interne Netzwerk zugreifen, auf die Cloud-Systeme etc. Und die hier sind, die haben ja überhaupt nichts mit diesen Steuervergehen möglicherweise, wenn es denn welche sind, zu tun, sondern das sind die Arbeiter an der Front und die haben ein Länderspiel nächste Woche, ein Auswärtsspiel und noch Matchdays in Leipzig zum Beispiel, auch noch die nächsten Pflichtspiele dann im November vor der Brust und wollen das Ganze organisieren. Das bedeutet, sie konnten auf ihre Daten und auf ihre ganze Kommunikation nicht mehr zugreifen und dass das natürlich hier ein Thema war und dass man halt darüber gesprochen hat. Was wirklich dabei bemerkenswert ist, dass selbst der Präsident das Ganze aus der Presse erfahren hat und sich dann erst mal mit Frankfurt kurzschließen musste etc. Also das ist schon sehr, sehr schräg, dass bei einem solchen Fall dann ja die Steuerbehörden wirklich so einen großen Aufmarsch machen und alle einfach wie vor den Kopf gestoßen sind. Mag richtig sein, mag faktisch richtig sein, wenn die Steuerbehörde so etwas macht. Das macht sie bei jeder Firma wahrscheinlich ganz genauso und der DFB ist im Grunde dann ja nur eine große Firma, aber das hatte schon Auswirkungen, das muss man schon sagen. Und dann standen natürlich die Handys nicht still, weil sich alle Beteiligten hier, alle, die irgendetwas zu sagen haben oder die davon in irgendeiner Art betroffen sind, natürlich auch kurz schließen mussten, denn die Fragen werden kommen, wusste man, und die Fragen kamen natürlich auch, und der Präsident hat sich dann natürlich da auch erstmal informieren muss, worum es dann überhaupt geht und wie das Ganze möglicherweise jetzt dann auch seitens des DFB gehandhabt werden kann. Da waren alle sehr, sehr überrascht und waren genau das, was die Steuerbehörde will, war natürlich komplett auf dem falschen Fuß erwischt, und jetzt muss man natürlich der ganzen Situation erstmal Herr werden, mit den einzelnen Protagonisten sprechen und dann möglicherweise da auch den Steuerbehörden einfach helfen können. Das ist kein schöner Umstand, vor allem für die Mitarbeiter, die hier Länderspiele zu organisieren haben, die mit Vergehen von 14, 15 überhaupt nichts am Hut haben, aber die sind natürlich dann auch alle betroffen. Das macht die Sache nicht schöner, das soll auch ein mögliches Steuervergehen nicht schmälern, aber es ist natürlich für all diejenigen, die wirklich täglich daran arbeiten, dass die Nationalmannschaft spielen kann, kein schöner Umstand für die Kolleginnen und Kollegen vom Deutschen Fußballbund.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Das erzählen wir euch in unserer Stand jetzt. Dreierkette.
Top und Flop.
Lentenzebet Gidai aus Äthiopien ist unser Top des Tages. Die Leichtathletin knackte nämlich in Valencia gestern Abend den Weltrekord über 5000 Meter. Und die bisherige Marke ihrer Landsfrau Tirunesh Dibaba hatte immerhin 12 Jahre lang Bestand gehabt. Und jetzt unterbot sie um 4 Sekunden. Echt top. Hoffen wir da mal, dass alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Nicht wie bei unserem Flop des Tages. Es ist wieder mal das Gewichtheben. Das hat ja seit Jahren, seit Jahrzehnten mit erheblichen Dopingverstrickungen zu tun. Da wurde jahrelang nicht nur in Sachen Dopingbekämpfung, sondern auch in anderen Phasen der Verbandsarbeit ziemliche Misswirtschaft betrieben unter Ex-Präsident Tamás Ayan. Und das hat jetzt Konsequenzen. Auch wenn das IOC der Sportart durchaus Fortschritte in Sachen Dopingbekämpfung attestierte, gelte das nicht unbedingt in Sachen guter Verbandsführung. Das kritisierte jetzt IOC-Präsident Thomas Bach und kündigte erneut an, den Platz des Gewichthebens als olympische Sportart für die Spiele 2024 in Paris auf den Prüfstand zu stellen, wenn sich da nicht Entscheidendes tun wird.
Geburtstagskind des Tages.
Als Schwimmer war er in seiner aktiven Zeit einfach nur outstanding. Der achtfache Olympiasieger der 80er und 90er Jahre, der Traum aller angehenden US-Schwiegermütter, Matt Biondi. Und der wird heute schon 55 Jahre alt. Happy Birthday.
Achtmal Olympiagold, du hast es gesagt. Alleine fünf davon 1988 in Seoul. Dazu war er noch sechsmal Weltmeister, natürlich auch Weltrekordler. 13 Stück hat er insgesamt aufgestellt. Aber trotz aller Erfolge war er eigentlich immer ein ganz normaler Typ.
Ja, den Rummel um seine Person, den mochte er nicht besonders gerne, genauso wie sein großer sportlicher Rivale übrigens, Michael Groß. Beide akzeptierten den Rummel aber als ja letztlich notwendiges Übel, notwendigen Teil ihrer Schwimmbegeisterung. Lieber hätten sie es allerdings ruhiger gehabt, aber war ja nun mal nicht so. Dafür waren sie einfach zu gut. Alle wollten was von ihnen. Und Biondi, der hatte eigentlich andere Interessen. Der wollte eigentlich lieber Delfine beobachten.
Und gerade das könnte sein Geheimnis gewesen sein, also das Geheimnis seines Erfolgs. Er hat sich nämlich von deren Bewegungsabläufen beim Schwimmen einiges abgeguckt. Das erzählte er später selbst mal. Und vielleicht hat er auch etwas von deren sozialer Ader, muss man sagen, abgeschaut. Das ist bei Delfinen sehr, sehr ausgeprägt.
Das kann gut sein, denn Biondi, der hat sich immer für seine Schwimmkollegen auch eingesetzt. Er selbst verdiente natürlich gutes Geld, aber er arbeitete auch dafür, dass es auch anderen Schwimmern besser und ja, finanziell vor allen Dingen oder auch von den professionelleren Bedingungen her ging, damit es ihnen ermöglicht wurde, sich einfach mehr auf ihren Sport konzentrieren zu können.
Ja, und einem Sport, von dem er sich nach Olympia 1992 komplett zurückzog. Heute ist er, und das passt zu ihm irgendwie und das macht ihn auch so sympathisch. Und er sagte selbst von sich, heute ist er nur noch Mr. Biondi. Er ist Vater, er ist Mathelehrer, ja, und er ist auch noch Trainer. Wäre ja auch schade bei diesen Fähigkeiten. Ach ja, und er ist natürlich Geburtstagskind des Tages. Wir sagen Happy Birthday, Matt Biondi.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute vor 20 Jahren war Michael Schumacher wieder da, wo er einfach hingehörte. An der Spitze der Formel 1 und mit ihm und dank ihm auch Ferrari. Nach 21 Jahren wieder ein Ferrari-Fahrer als Weltmeister. Nach einem dramatischen Rennen gegen Mika Häkkinen hatte Michael Schumacher das geschafft im Saisonfinale von Suzuka.
Das letzte Mal die Schikane. Noch zwei Kurven. Noch eine Kurve. Und Michael Schumacher.
Kommentator Jacques Schulz jubelte am Mikrofon bei damals noch Premiere und Michael Schumacher suchte hinterher in seinem Fazit fast selbst noch völlig ungläubig nach Worten.
It's difficult to find proper words for such feeling. I mean, there was such an outbreak of emotion initially when I crossed the line. I mean, this conditions were difficult today. The rain, no rain, little bit more. The upgoing, the downgoing through the season, and then finally achieve it with a victory, the way we did it in a fight until the last corner, thanks to Mika. Could have done it a bit easier for me. That's simply outstanding and no words for it to explain it any better.
Und es sollte ja noch viel besser kommen, denn mit diesem WM-Titel ließ es Schumi ja nicht bewenden.
Ganz im Gegenteil, das war nur der Anfang. Denn er sollte den WM-Titel erstmal nicht wieder hergeben. Viermal in Folge verteidigte er seinen Titel und machte sich in der Formel 1 und im Herzen der Ferraristi unsterblich.
Stand jetzt aktuell.
Wir gucken zum Golf in dieser Woche, natürlich zum BMW PGA Championship, dem Flaggschiff-Turnier der European Tour in Wentworth wird's ausgetragen. Und für die Nur-Golf-Sendung habe ich mit unserer Expertin Desiree Wolf über dieses Turnier gesprochen, auf das Turnier vorausgeblickt. Der Platz natürlich bekannt, der Heimatsitz der European Tour.
Das ist wirklich das Signature-Event der European Tour. Rolex Series natürlich und entsprechend auch das Teilnehmerfeld sehr hochklassig. Der Platz selbst ist super schön sowieso, das braucht man eigentlich gar nicht dazu zu sagen, das versteht sich von selbst. Mhm. Wurde tatsächlich mehrfach redesigned.
Ja, Ernie
das
Els.
Interessante, zweimal von Ernie Els. Das Interessante ist, dass er einmal sozusagen schwieriger gemacht wurde, auch mit Bunkern nochmal versehen wurde und dass das zweite Redesign in 2016 dann wieder eher in die Richtung des ursprünglichen Platzdesigns geht, wurden Bunker entfernt, der Platz ein bisschen entschärft und einfach ein bisschen mehr an das Design angeglichen, was ursprünglich bestand, aber eben trotzdem modernisiert und für die heutigen Verhältnisse entsprechend natürlich angepasst. Ist auf jeden Fall interessanter Platz, der von Harry Colt designed und also das ist wirklich the home of the European Tour und entsprechend stolz ist man auf diesen Platz auch.
Und das Teilnehmerfeld kann sich natürlich auch sehen lassen. Patrick Reed, der hat sich dann auch entschlossen, rüber zu fliegen. Er ist ja auch der Führende im Race to Dubai.
Patrick Reed ist einer der durchaus ja nicht so mannigfaltigen Spieler aus den USA, die sich auch auf der European Tour sehen lassen. Ja. Das war diesmal tatsächlich erst relativ spät klar, ob er nun kommen würde oder nicht. Er kommt, er lässt Las Vegas aus und spielt in Europa und wird natürlich versuchen, da seine Spitzenposition zu verteidigen. Und für jemanden wie Patrick Reed, der auch natürlich gewinnorientiert ist, das ist jeder Golfpro per se, aber der ja auch sehr gerne auch mal abroad spielt und mal in Europa spielt und auch mal woanders spielt, wäre das, trotzdem er mit Sicherheit die PGA Tour höher einschätzt, auf jeden Fall ein Achievement, diese European Tour zu gewinnen. Und der würde natürlich schauen, dass er da Punkte macht und in der Rangliste da ganz weit vorne bleibt. Der ist bei den Wettanbietern, ist er großer Favorit tatsächlich für dieses Turnier, aber da haben wir noch ein paar europäische, auch eben Ryder Cup Opponenten, durchaus ein Wörtchen mitzureden.
Ja, da sind ein paar dabei. Tommy Fleetwood zum Beispiel, der ist natürlich auch hochgerankt. Tyrrell Hatton, Justin Rose, Matt Fitzpatrick und vielleicht auch der Titelverteidiger, Danny Willett?
Ja, schwierig einzuschätzen. Danny Willett hat schon gar nicht so schlecht gespielt dieses Jahr, aber er ist noch kein Wahnsinnsergebnis eingefahren. Es sind ja generell sowieso wahnsinnig viele Ryder Cup Spieler am Start. Also Martin Keimer, Ian Poulter, Lee Westwood, das sind schon mal drei Legenden, die da auch an den Start gehen werden. Und dann legt man natürlich auch in der Kommunikation Wert drauf, weil natürlich Wentworth als Home of the European Tour auch immer irgendwie die Ryder Cup Identität befördert. Und das ist einfach ein Wahnsinnsfeld. Danny Willett würde ich jetzt da gar nicht so an vorderster Front nennen bei den Favoriten. Was heißt normalerweise dann, dass er gewinnt, wenn ich ihn jetzt schlecht rede?
Wenn du Willett abschreibst, wird er es gewinnen. Schreib doch mal Keimer ab.
Ja, okay, also Keimer, da geht ja gar nichts.
Damit hätten wir es gejinxt.
Jetzt, go.
Aus deutscher Sicht natürlich auch Maximilian Kiefer noch mit am Start in einem Flight zusammen mit Mathieu Pavon und Michael Bullen. Das ist sein Flight. Und bei Martin Keimer, da kann ich euch auch noch sagen, mit wem der auf die Runde geht, nämlich mit Aaron Rye und Matt Wallace. Also mit Leuten, die in den letzten Jahren doch schon ein bisschen was gewonnen haben. Da muss er sich behaupten.
Also da ist, glaube ich, echt ein harter Kampf, um die Plätze zu erwarten.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Und dazu schauen wir wie immer auf die Terminvorschau der Kollegen vom SID, des Sportinformationsdienstes. Heute haben wir uns diese Highlights herausgesucht.
Als Moderator des Nurgolf-Podcasts hier auf meinsportpodcast.de, da gucke ich natürlich besonders aufmerksam nach Wentworth zur BMW PGA Championship der European Tour. Aber ich gucke natürlich auch zur Shriners Hospitals Open nach Las Vegas. Muss mir ja schon mal Gedanken machen, was dann am Montag im neuen Nurgolf-Podcast so Thema werden könnte. Außerdem werde ich sicher den ein oder anderen Testkick mal angucken. England zum Beispiel spielt gegen Wales. Die U19 der deutschen Fußballnationalmannschaft spielt übrigens in Düsseldorf. Ein Länderspiel gegen Frankreich kann man sich auch mal angucken. Und im Handball, da stehen Spiele vom dritten Spieltag der Bundesliga auf dem Programm. Und natürlich laufen auch die French Open, auch wenn Laura Siegemund da als letzte deutsche Vertreterin im Einzel gestern ausgeschieden ist, ja keine Chance hatte gegen Petra Kvitova. Ach ja, und der Giro d'Italia, der geht auch weiter. Und wir sind für heute fertig. Stand jetzt, das war's von uns hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben euch hoffentlich wie jeden Werktag wieder pünktlich um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht und euch mit genügend Argumentationsfutter versorgt, damit ihr im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine auch gerüstet seid. Und das machen wir natürlich auch morgen wieder.
Abonniert Stand jetzt gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes, dort könnt ihr uns auch bewerten, also gerne ein paar Sterne abgeben. Stand jetzt freuen wir uns auf eure Gedanken und gerne auch Anregungen und sagt's auch gerne weiter. Klickt auf Stand jetzt und klickt natürlich auch auf meinsportpodcast.de.
Denn das lohnt sich wirklich. Hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt natürlich im Speziellen. Danke für euer Interesse heute und bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.